Vielen Dank, Michael, für diese Lieder, die, obwohl wir uns nicht wirklich abgesprochen haben, sehr gut eigentlich zum Bibeltext für die Predigt passt. Also vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank auch, dass ich wieder hier sein darf. Und nicht erschrecken, wenn ich belle, beziehungsweise wenn ich huste. Nicht erschrecken, das ist leider bei mir ein etwas Dauerzustand. Ich glaube, letztes Mal war schon auch so. So, es ist wegen Asthma und ja, kriege ich das einfach nicht los. Also, keine Sorge, ich werde versuchen, euch nicht zu sehr anzustecken. Nee. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Und wie letztes Mal habe ich ein paar Flyer mitgebracht. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, versuche ich so regelmäßig unterwegs zu sein in Gemeinden unter dem Projekt namens Fortify. Fortify bedeutet eben stärken, ermutigen, ausrüsten. Wie ich oft sage, habe ich nicht den Namen genommen, weil Englisch cool ist. Nein, sondern weil, wie Sie es hören, bin ich selber Franzose. Und das heißt, ich mag internationale Sachen. Und da habe ich versucht, mein Anliegen zu formulieren. Auf Deutsch, Französisch, Englisch, so nebeneinander gestellt. Und jedes Mal kam das Wort Fortify, auf Französisch Fortifier, auf Deutsch Stärken. Und ich dachte, naja, wahrscheinlich können die Leute mehr mit Fortify anfangen, als mit Fortifier auf Französisch. Wahrscheinlich auf Deutsch wäre Fortifier oder sowas. Also da habe ich einfach das so genannt. Da sind ein paar Flyer hinten, bedient euch, und daneben ist auch ein kleines Blatt mit einem Stift. Ich versuche regelmäßig so kleine Gebetsanliegen, sogenannte Newsletter, Rundbriefe, zu schicken. Da habt ihr auch die Möglichkeit, wenn es euch interessiert, einfach mal informiert zu sein. Ich möchte gerne euch ein Bild zeigen von einem meiner großen Vorbilder. Kannst du mal das erste Bild zeigen? Genau. Das ist meine Oma, Mami Montois, wie man sie immer genannt hat. Montois ist die Stadt, wo sie wohnt. Und wir hatten zwei Omis, Mami Montois und Mami Charleville. Das ist jedes Mal die Städte, wo sie gewohnt haben. In Frankreich sagt man Mami nicht für Mama, sondern für die Oma. Und dieses Bild ist im Mai gemacht worden. Wisst ihr ungefähr, wie alt sie ist auf dem Bild? Würdet ihr einschätzen? Sie ist 104 Jahre alt. Genau. Und bis 95 fuhr sie allein mit dem Fahrrad einkaufen. Heute hat sie zwar noch eine Pflegerin, die regelmäßig zu Hause kommt, aber sie wohnt immer noch allein in ihrem Haus. Was mich bis heute immer zum Staunen bringt, ist, dass ich sie kaum weder meckern noch jammern gehört habe. Sie hat einen Weltkrieg erlebt, zwei Nachweltkriege miterlebt, mit 16 geheiratet, 8 Kinder zur Welt gebracht, in einem Bauernhof gearbeitet. Ich bin sicher, dass einige von euch sich vorstellen können, was das für ein Job ist. Nichts mit Urlaub, ich war mal 2-3 Wochen irgendwo mal, sondern um 5 Uhr morgens aufstehen, die Kühe müssen gemolken werden, ja. Und dann abends nochmal, und nichts mit Wochenende, liebe Kühe, müsst ihr jetzt warten, das ist Sonntag, nein. Und das hat sie ihr Leben lang gemacht. Mein Opa war nicht der einfachste Ehemann. Er ist Ende der 80er Jahre verstorben. Das heißt, meine Oma ist seit fast 30 Jahren Witwe. Ich glaube, wenn sie suchen würde, würde sie bestimmt einen Grund finden, worüber sie sich beschweren kann. Ich bin sicher, sie würde bestimmt einen Grund finden, worüber sie unzufrieden sein kann. Aber diese Unzufriedenheit hat die Herrschaft ihres Lebens nicht angenommen, nicht übernommen. Und bis heute hat mich diese Einstellung, diese Zufriedenheit zutiefst beeindruckt und geprägt. So ist meine Oma wirklich ein meiner großen Vorbilder. Meine Freude war umso größer, als meine Mutti mir gesagt hat vor ca. 5 Jahren, dass meine Oma zu Jesus gefunden hat. Was vorher nicht der Fall war. Eher dagegen. Und mit ca. 99 hat sie sich für Jesus entschieden.
Nein.
Ich fand das, wow, Wahnsinn. Deshalb bin ich immer so froh, schade, dass ich sie heute nicht mehr so oft sehen kann, weil es sind über 1000 Kilometer zwischen uns und am Telefon leider ist nicht mehr so ganz einfach. Aber ich freue mich immer wieder, wenn meine Mutti mir von meiner Oma erzählt. Andere Frage. Wer von euch kennt das Spiel "Ich sehe, was du nicht siehst"? Genau. Ich weiß nicht, wie oft wir dieses Spiel im Auto, im Stau, mit den Kindern spielen, weil wir gerade nichts parat haben und irgendwie müssen wir die Kinder beschäftigen. Also, ich sehe, was du nicht siehst. Und wir spielen das stundenlang und irgendwann habe ich keine Lust mehr. Aber das... Nur die Frage, hast du schon versucht, dieses Spiel allein zu spielen? Dir die Frage zu stellen, ich sehe, was du nicht siehst und das ist zum Beispiel so. Wenn du über deine Sommerferien zurückschaust, Sommer, was siehst du? Ach, das Wetter war so Mist. Die Ferienwohnung war ganz schön teuer. Nee, also, kaum was in der Küche noch. Und es war überall so voll. Man konnte keinen Schritt machen, ohne irgendwelche Fotografen und Touristen zu sehen. Und wenn es nicht geregnet hat, dann war es so heiß, man konnte es kaum aushalten. Wenn du über deinen Job denkst, was siehst du? Naja, der Job ist okay. Ja klar, ich könnte ein bisschen mehr verdienen, aber naja, und mein Chef, naja, der ist naja, ganz schön blöd manchmal, aber ja, wir wollen nicht meckern. Ne? Ehrlich gesagt bin ich etwas allergisch gegen Leute, die öfters meckern und jammern. Ist egal, was kommt, sie sind prinzipiell unzufrieden. Ist egal, wie toll das alles ist, prinzipiell gibt es immer einen Grund zu meckern. Und wenn ich mit solchen Leuten arbeite oder leben muss, ich kann euch sagen, dass ich buchstäblich am Kochen bin. Und ich bete für sie, auf alle Fälle. Herr, segne sie und verändere sie. Aber gleich, ansonsten kümmere ich mich persönlich drum. Bis ich vor einigen Wochen gemerkt habe, wie diese Unzufriedenheit still und heimlich seit einigen Monaten in mir gestiegen ist. Ich habe es nicht kommen sehen. Wirklich. Und ich gebe zu, bis heute gibt es wirklich Zeiten, wo ich unzufrieden bin. Wo ich sogar ein Stück bitter bin. Aber Herr, wie kann das sein? Woher kommt das? Und vielleicht kennst du das auch. Du spürst das in dir drin. Du merkst, wie unzufrieden du bist über deinen Job, über dein Auto, über deine Gemeinde, über deinen Computer, über deinen Mann oder deine Frau, über deine Wohnung oder dein Haus, natürlich über deine Kinder und so weiter und so fort. Und vielleicht sogar bist du ganz unzufrieden mit deinem Leben. Du weißt aber nicht unbedingt, wo es herkommt. Du kannst das nicht greifen, du kannst das nicht fassen, wenn man dich fragt, warum bist du konkret unzufrieden? Du kannst das nicht beschreiben. Das ist aber in dir drin. Du bist unzufrieden. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Aber warum? Warum kann es nicht bei mir grün sein? Und ich merke, wie diese Unzufriedenheit sich in uns immer breiter macht, schnell, unheimlich. Diese Unzufriedenheit kann so zerstörerisch sein. Aber sie ist überall zu finden. Es hat nichts mit Kultur zu tun. Es hat nichts mit Alter zu tun. Ich kenne manche Leute, die jünger sind als meine Oma und die trotzdem meckern und jammern für jede kleinste Pieps und Babs. Ich kenne sogar Leute, die jünger sind als ich. so alt bin ich auch nicht. Das sage ich immer wieder, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin. Weil wenn ich dann plötzlich sage, ja, ich habe 4 Kinder, oh, wie alt bist du denn? Nein, so alt bin ich nicht. Aber ich kenne manche Jugendliche, die tatsächlich ständig meckern und jammern. Mein iPhone ist doch viel zu langsam und mein Computer auch. Wie viel kostet das Spiel? Oh, so teuer. Ja, nee, also ich würde viel lieber so ein tolles Auto auf einmal haben. Das Auto meiner Eltern ist doch viel zu groß. Und ich will was viel Schnelleres. Das sind nur ein paar Beispiele. Ich höre das und so mit meinen Kindern, die noch nicht in dem Jugendalter sind. Trotzdem, wie sie Grund genug haben zu meckern. Und ich kenne sogar Christen, die, obwohl sie mit Jesus leben, ständig meckern. Hier muss ich übrigens ein Missverständnis kurz wegräumen. Meckern hat nichts mit Christsein zu tun. Meckern ist der Laut, die Ziege machen. Daher kommt das ursprünglich. Das heißt, es war ursprünglich ein Lautnachahmung. Aber von den Ziegen. In der Bibel sind Christen mit Schafen verglichen. Nicht mit Ziegen. Okay? Das sind 2 verschiedene Sachen. Und tatsächlich, Schafen sind zwar in der Gruppe der Ziegenartigen, aber Schafen und Ziegen sind nur ferne Verwandten. Also bitte nicht verwechseln. Meine Frau hat mir sogar gesagt, Ziegen und Schafe machen nicht dasselbe Geräusch. Ich kann es nicht nachmachen. Aber meckern, der Ausdruck kommt von Ziegen, nicht von Schafen. Also bitte nicht verwechseln. Meckern hat nichts mit Christsein zu tun. Manche Leute vielleicht meinen, wenn ich meckere über die heutige Gesellschaft und die heutige Situation, ist es besonders fromm. Nein, nein, nein. Bitte nicht verwechselt, okay? Aber ja, ich glaube, dass Meckern menschlich ist. Gehört zu unserem Menschsein dazu. Und ich glaube sogar, dass Meckern eine direkte Folge ist vom Sündenfall. Und deshalb betrifft uns das alle. Wir sind der Mensch, ich. Wir sind mit unserer Situation, mit unserer Natur oft unzufrieden. Also was können wir dagegen tun? Das nächste Bild bitte. Als wir mit meiner Frau, das ist so ein aktuelles Bild von August, geheiratet haben, also im Oktober 2004 haben wir geheiratet, sind mal 14 Jahren, haben wir einen bestimmten Vers, einen Trauspruch uns ausgesucht. Dieser Vers war auch ein Vers für die Geburtsanzeige von Charlotte, die jetzt 12 ist, von Lenia, die bald 10 wird, von Phileas, die jetzt 7 ist, und sogar von der Eloise. Ich glaube, letztes Mal, wo ich gekommen bin, war meine Frau hochschwanger. Und am 9. März hat Gott uns mit Eloise reichlich beschenkt und gesegnet. Dieser Vers ist sogar auf unserem Autonummernschild zu lesen. Ja, wir sind so fromm. Und dieser Vers ist, das nächste Bild bitte, preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben nicht diesen Vers ausgesucht, weil wir fromm sind. Nein. Sondern weil wir wissen, wie schnell wir vergessen. Wie schnell wir vergessen, Danke zu sagen. Wie schnell wir uns eher beschweren über den Ehepartner, über die Kinder und natürlich über die anderen Autofahrer. Und deshalb war es uns wichtig, diesen Vers immer uns vor Augen zu haben, damit wir nicht vergessen, damit wir, wie David in diesem Psalm, uns selbst ermahnen, Gott zu preisen und zu loben. Und genau das tut David in diesem Psalm. Er führt so eine Art Selbstgespräch. Preise den Herrn, meine Seele. Da war David so einsam, dass er einfach zu sich selbst gesprochen hat. Leute, die meisten Selbstgespräche führen, werden, naja, als nicht ganz klar im Kopf bezeichnet. Aber David war alles, außer nicht in seinem Kopf klar. Der war ganz bei der Sache. Und er wusste ganz genau, es war ihm bewusst, dass er sich selbst ermahnen musste. Sonst würde er das vergessen. Er musste sich ermahnen, Gott zu preisen
und zu loben. Klar, wir müssen das nicht unbedingt in der Straße machen, wir müssen das auch nicht unbedingt in alle Öffentlichkeit sagen und so und ganz laut, lobe den Herr, meine Seele. Können wir machen. Ist die Frage, ob es der beste Ort ist. Aber vielleicht kennst du das vom Spiegel machen, beim Haare kämmen, Zähne putzen, im Auto, wenn du sowieso im Stau stehst. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das in Zerbst ist, ich weiß nur, wie das in Leipzig ist. Wer zwischen 7 Uhr und 8 Uhr morgens zur Arbeit mit dem Auto fährt, hat mit Stau zu rechnen. Und da kann man das sehr gut im Auto sich wieder daran erinnern, sich wieder bewusst machen und aufmerksam machen, dass Gott würdig ist, gepriesen und gelobt zu werden. Ich habe euch noch was mitgebracht. Mein Lieblingsausdruck: Der Mensch hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Man lacht immer, wenn ich das falsch ausspreche. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das richtig aussprechen soll. Aber ist jetzt egal. Das ist nichts Neues. Und noch einmal, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das hat einzig und allein damit zu tun, dass wir Menschen sind. Wir vergessen. Und David zeigt in unserem Psalm, preisen und danken, kannst du nochmal klicken, sind das perfekte Heilmittel gegen Unzufriedenheit. Damit meine ich nicht immer schön lächeln und preisen und danken. Nein, sondern sich daran erinnern, was Gott uns alles geschenkt hat in unserem Leben. Und ihm dafür danken und preisen. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Vielleicht erlebst du zurzeit eine schwierige Phase und beim besten Willen fällt dir nichts ein, wofür du Gott danken sollst oder preisen kannst. Wie gesagt, der Mensch hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und deshalb erlaube mir kurz, dich auf die Sprünge zu bringen. Und dir einen Grund zu geben, wofür du Gott jetzt und hier in deiner Situation, auch wenn ich sie nicht kenne, Gott preisen kannst und danken kannst. Sein heiliger Name. Was heißt das? Gott ist heilig. Gott ist Gott. Gott bleibt derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Gott war, ist und wird immer sein. Gott der Allmächtige, der Schöpfer aller Himmel und Erde. Gott ist da. Das sind nur ein paar Beispiele, die in diesem heiligen Namen beinhaltet sind. Deshalb können wir hier und jetzt ihm danken, weil er so ist, wie er ist. Loben und preisen, danken, haben nichts mit meiner und deiner Situation, aktuellen Situation zu tun. Das sind konkrete, dauerhafte Bestandteile unserer Beziehung zu Gott. Das sind konkrete und dauerhafte, nicht sporadisch, nicht frühmorgens, wenn ich aufwache, 5 Minuten nochmal schnell, danke Gott, und dann noch abends und dann eventuell noch vor Mittagessen. Nein, sondern es ist dauerhaft, kontinuierlich. Es gehört zu unserer Beziehung zu Gott. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Interessante ist, dass David erst im zweiten Vers oder im zweiten Teil von dem Vers etwas Konkretes nennt, wofür wir Gott danken können. Für etwas, was er getan hat. Vorher hatte Gott noch nichts getan. Wir sollten ihn nur loben wegen seinem Namen. Und jetzt sollen wir ihn loben, für was er getan hat. Er meint sich selbst nicht zu vergessen. Nein, nicht nur Menschen mit Alzheimer vergessen, sondern alle. Es gibt einen Film, in dem die Hauptschauspielerin unter Gedächtnisverlust leidet. Und in einer Szene ist diese Schauspielerin mit ihrer Familie in einem Krankenhaus und der Arzt stellt ihnen einen Mann vor, namens Tom. Und Tom hat einen Unfall gehabt und er vergisst sein Gedächtnis jede 10 Sekunden. Ist natürlich nur in einem Film. Aber es ist besonders lustig, weil Tom stellt sich so vor. Hallo, ich bin Tom. Hallo, ich bin Tom. Und das macht er bei den 4-5 Leuten, die vor ihm stehen. Nur das Problem ist, bis die 4-5 Leute durch sind, sind die 10 Sekunden schon fast vorbei. Und dann geht das Ganze wieder los. Hallo, ich bin Tom. Hallo, ich bin Tom. Und dann, und nach 3-4 Mal natürlich erlauben sich die Charaktere, die Schauspieler, einige Witze, weil sie wissen ganz genau, in 10 Sekunden wird Tom sowieso alles vergessen haben. Ehrlich gesagt habe ich manchmal den Eindruck, dass wir uns mit Gott genauso benehmen wie Tom. Gott sagt uns etwas. Wir hören uns das an. Natürlich diskutieren wir auch mit Gott, das machen wir auch gerne. Wir können das nicht einfach so annehmen, wir müssen mitdiskutieren. Und kurze Zeit später haben wir sowieso vergessen, was er gesagt hat. Und wir meckern. Und wir jammern. Wir stellen Gott auf der Anklagebank. Wir sind unzufrieden. Bis zum geht nicht mehr. Gott, du bist nie hier, wenn man dich braucht. Warum muss ich das erleben? Warum ich und nicht die anderen? Gott, warum ist mein Haus nicht so schön wie das Haus von dem Nachbarn? Warum sind meine Kinder so ungehorsam? Warum bin ich so dünn, so klein? Warum verdiene ich so wenig? Und sowieso, warum ist das Wetter so? In manchen Situationen gibt uns Gott auch eine Antwort. Aber 10 Sekunden später haben wir sowieso vergessen. Guck mal das Volk Israel in der Wüste. Guck mal die Jünger in den Evangelien. Guck uns an. Wir haben so viele Zusagen Gottes. Und trotzdem geht das Ganze wieder los. Hallo, ich bin Tom. Und vergessen, was Gott uns gesagt hat, versprochen hat, Gutes getan hat. Deshalb ermahnt sich selbst David, der große König. Aber natürlich wusste er auch, wie schnell er vergisst. Und deshalb hat er eine tolle Idee gehabt. Er hat das schwarz auf weiß geschrieben, woran er denken muss. Und er hat geschrieben, was Gott wirklich getan hat. Und so kann er das nochmal nachlesen. Kannst du das nächste bitte? Er vergibt dir alle deine Schuld. All deine Schuld und heil all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. Krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Da ich uns nicht überfordern will mit Zusagen Gottes und alles, höre ich einfach mal hier aufzulesen. Aber wenn ich diese Verse lese, habe ich den Eindruck, dass David seine eigene Seele wachrüttelt und ganz klar sagt, ey, stell dich jetzt nicht so an. Meine Seele, denk doch mal dran, was Gott alles getan hat. Er vergibt, er heilt, er erlöst, er krönt, er sättigt, er erneuert, er verschafft Gerechtigkeit. Und das, meine Seele, hast du alles am eigenen Leib erfahren. Die Selbstgespräche von David waren echt intensiv. Und ich wünsche mir persönlich, dass meine Selbstgespräche oder besser gesagt Gebete so intensiv sind. Ich wünsche mir, dass meine Gebete genauso lebhaft. Und vielleicht ist tatsächlich ein guter Tipp von David, alles schwarz auf weiß zu schreiben, wofür wir Gott loben und danken können, solange wir dran denken. Denn dann können wir später, wenn die Löcher in unserem Sieb zu groß sind und wir vergessen, können wir das nachlesen und uns nochmal daran erinnern, was Gott uns alles geschenkt hat. Gott kann all unsere Schuld vergeben. Nicht nur ein Teil, sondern alle. Gott macht reinen Tisch. Gott kann all unsere Krankheiten heilen. Oh, Moment mal. Jetzt hier müssen wir mal Pause machen, David. Wie meinst du das? Das ist ganz schön Schwarzbrot, was du jetzt sagst. Was meinst du mit heilen? Was meinst du mit alle Krankheiten? Ich glaube, diese Zeile wird oft falsch verstanden. Es ist hier kein Versprechen unter dem Motto, David schreibt, ich verspreche dir, Gott wird dich heilen. Es ist eine Zusage, eine Tatsache über Gott, über seine Person, über seine Macht. Gott heilt alle Krankheiten. Gott kann jede Krankheit heilen. Ja, er kann das. Manchmal tut er das, manchmal nicht. Aber er kann das. Und David wusste genau, worüber er spricht. Er hat dasselbe erfahren. Wie Gott seinen Sohn sterben lassen hat. Obwohl David gefastet hat, wie ein Weltmeister, und gebetet hatte. Und trotzdem hat Gott seinen Sohn nicht geheilt. Aber David wusste, Gott hätte das machen können. Das heißt, was Gott tut oder nicht tut, ändert nichts an seiner Person, an seiner Macht. Genau wie ich vorher sagte, loben und danken haben nichts mit unseren aktuellen Gefühlen zu tun, sondern mit Gott. Und das sind Sachen oder Fehler, die wir oft vergessen. Und das stürzt uns zutiefst in Unzufriedenheit. Wir meckern und jammern gegen Gott. Warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du ihn oder sie nicht geheilt und verschont? Ich kenne Leute, die Krebs gehabt haben und die nicht geheilt worden sind. Ich kenne Leute, die Krebs gehabt haben und die geheilt worden sind. Warum? Das sind meine Fragen, Teil von meinen vielen Fragen, die ich Gott stellen werde, wenn ich bei ihm bin. Aber Gott hat nie versprochen, dass er das alles machen wird, zumindest nicht hier auf dieser Erde, sondern erst, wenn Jesus wieder kommt. Erst da werden alle Krankheiten, alle Tränen, alle Schmerzen weggewischt werden. Aber hier und jetzt ist es so, wie David geschrieben hat, Gott heilt. Beziehungsweise Gott hat tatsächlich die Macht, all deine Krankheiten zu heilen. Vielleicht bist du selber krank. Und egal, was du tust, zu welchem Arzt du gehst, du wirst leider nicht gesund. Oder vielleicht ist jemand, den du liebst, der dir wertvoll ist, krank. Und du betest wie ein Weltmeister oder wie eine Weltmeisterin, aber Gott scheint nichts zu tun. Es tut mir leid. Dennoch mache ich dir Mut. Halte durch. Bete weiter, wie Markus gesagt hat. Ohne Gebet passiert nichts. Deshalb mache ich euch da auch Mut, auf alle Fälle zu diesem Gebetskreis zu gehen. Bringt eure Gebetsanliegen zusammen. Lasst bitte nicht zu, dass die Unzufriedenheit dich verbittert. Lass nicht zu, dass die Unzufriedenheit dich dazu bringt, ein Jammertal zu bauen. Sondern bete weiter. Und denke an dem, was David schreibt. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und sowas ist wahnsinnig schwer. Ich weiß. Besonders, wenn man mit Krankheit kämpft. Wenn man mitten im Sturm und im Kampf ist. Und deshalb führt David solche Selbstgespräche. Deshalb betet David auch so intensiv. Und deshalb mache ich dir auch Mut, so intensiv zu beten. Denn Gott hört unsere Selbstgespräche. Gott hört unsere Gebete. Und das ist auch vielleicht leider ein guter Tipp. Deine Gedanken, deine Gebete, deine Selbstgespräche. Was du Gott vielleicht gerne sagen würdest, aber du schaffst das einfach nicht, weil du so sauer bist, weil du so verbittert bist, dann schreib es vielleicht mal auf. Denn wenn die Kraft und den Mut dich verlassen, kannst du deine Gebete, die sich manchmal wie Selbstgespräche anfühlen, nochmal lesen. Und dann kannst du dich daran erinnern, was Gott getan hat. Denn Gott ist da und Gott hört zu. Genau wie David weiter schreibt. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Moment mal, wann hat Gott mich das letzte Mal aus Todesgefahr gerettet? Ja, das ist auch das Problem, der Mensch kriegt das gar nicht mit. Wann hat Gott mich aus Todesgefahr gerettet? Heute Morgen, als ich hierher gefahren bin. Ich bin heil angekommen. Gott hat meine Frau mindestens 4-mal aus Todesgefahr gerettet, als sie unsere 4 Kinder zur Welt gebracht hat. Und ich könnte weiter erzählen. Der Punkt ist, der Mensch ist oft blind. Und deshalb müssen wir erinnert werden. Das ist nicht selbstverständlich, im Auto zu steigen, 150 km/h, vielleicht sogar noch manchmal schneller, auf der Autobahn zu fahren und heil anzukommen. Das ist nicht selbstverständlich, Kinder zur Welt zu bringen und dabei sein eigenes Leben nicht zu verlieren. Guck mal bitte, vor 100, 200 Jahren, wie viele Frauen ihr Leben verloren haben, als sie ein Kind zur Welt gebracht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich, morgens aufzuwachen und abends heil in unserem Bett wieder einzuschlafen. Gott krönt uns mit Güte und Erbarmen. Er gibt uns in unserem Leben viel Gutes. Überreich sind wir beschenkt. Also warum sind wir weiter so unzufrieden? Warum jammern wir, meckern wir wie Ziegen und manchmal wie Zicken? Warum beschweren wir uns, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist? Unzufriedenheit gehört zum Menschensein dazu und gewinnt immer mehr am Land, wenn wir nicht konkret etwas dagegen unternehmen. Und das ist der Grund, warum David so betet. Preise den Herrn, meine Seele. Denn preisen und loben, danken, ist das Heilmittel gegen Unzufriedenheit. Gott preisen, Gott danken erneuert uns. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Gott preisen stärkt uns. Rüstet uns auf, um mit Krankheiten, mit Krisen, mit Nöten umzugehen. Unser Blick wird anders fokussiert. Nicht mehr auf den Grund unserer Unzufriedenheit, sondern auf den Grund unserer Dankbarkeit. Ich glaube, das ist ein Stück ähnlich wie mit Brille. Das erste Mal, ich meine Brille so geholt habe und getragen habe, ich war, glaube ich, 17, 18, ich bin in der Straße rausgekommen, ich hatte den Eindruck, es ist alles benebelt, alles voll Wolken und ich konnte überhaupt nichts sehen. Und da war mein erster Gedanke, ich könnte ohne Brille viel besser sehen. Und dann, als ich ein bisschen schärfer wurde, hatte ich den Eindruck, die Leute schauen mich aber so an. Habe ich irgendwas auf dem Gesicht? Warum gucken sie mich denn so? Heute, wenn ich keine Brille habe, dann denke ich, irgendwas fehlt. Aber was? Und dann denke ich, und dann ist alles scharf. Meistens, wenn sie sauber sind. Und ich denke, das ist ein Stück ähnlich auch mit Preisen, Loben, Danken. Am Anfang fällt es uns echt schwer. Wir haben den Eindruck, naja, das ist unnatürlich. Das ist so durchgezwungen. Aber dann entwickelt sich unser Blick. Und Stück für Stück sehen wir, was Gott tut. Stück für Stück sehen wir, wo Gott am Wirken ist. Und können nicht mehr aufhören zu preisen und zu danken. Eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr, unzufrieden zu sein. Und zu meckern und zu jammern, weil wir vom Staunen nicht mehr wegkommen. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Ob es dir toll geht und du sagst, ja klar, ich könnte wie jeden Grund heute Gott sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Aber vielleicht steckst du auch in einer Situation, wo du innerlich am Kochen bist und denkst, ich erlebe so viel und ich bin so mit Gott unzufrieden. Und nun soll ich dazu ihm danken? Ich habe dir am Anfang erzählt, dass ich schockiert war und dass ich plötzlich feststellen musste, dass diese Unzufriedenheit in mir größer wurde, dass ich schockiert wurde über mich selbst. Und als ich das gemerkt habe, habe ich Gott um Vergebung gebetet. Und ich habe gebetet, dass er mir die Augen öffnet. Mir hilft zu sehen, wo er am Wirken ist. Dass er die Löcher in meinem Sieb, was angeblich mein Gehirn sein soll, wieder voll stopft, damit ich wirklich mich an ihn erinnern kann. Und ich habe diese Psalme gelesen, Psalm 103. Und weißt du was? Ich war immer noch unzufrieden. Ich war danach immer noch unzufrieden. Und das ist normal. Das ist ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Und deshalb mache ich dir Mut, zu überlegen, was tut dir gut, was hilft dir, dich wieder auf Gott zu konzentrieren. Ich bin jemand, der sehr gerne Musik hört. Und am besten schön laute, wo ich einfach voll drin sein kann. Das hilft mir, mich wieder auf Gott zu konzentrieren. Ich lese auch sehr gerne. Andere Leute schreiben sehr gerne. Ich koche auch sehr gerne. Andere Leute, die ich kenne, basteln sehr gerne. Sie gehen gerne zum Baumarkt stundenlang, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das ist ihr Ding. Sie können, oder sie gehen einfach paddeln im Urlaub und dann können so sich wieder auf Gott besinnen. Und das ist meine Frage an dich. Was hilft dir, um dein Gedächtnis wieder auf die Sprünge zu bringen? Damit du dich wieder erinnern kannst. Hey, Gott, stimmt, das hatte ich vergessen. Danke. Ich will dich loben. Und dann, wie ich vorher sagte, schreib es auf. Damit, wenn du wieder vergessen hast, du sagen kannst, es ist vielleicht eine Zeit, wieder einen Kuchen zu backen. Das ist vorher gesagt für Kinderfeste. Oder es ist vielleicht eine Zeit, einfach wieder im Wald spazieren zu gehen. Oder es ist vielleicht eine Zeit, wieder Gitarre zu spielen und Gott zu loben. Ich weiß es nicht. Du weißt es für dich. Oder an meinem Auto zu basteln, wenn es dir hilft. Oder wie auch immer. Aber ich mache dir Mut. Tu das, wenn es dir hilft, dein Gedächtnis auf die Sprünge zu bringen. Ich mache dir Mut. Bete weiter mit mir, dass Gott uns die Augen wieder öffnet und die Löcher unser Sieb wieder stopft. Damit wir nicht vergessen, all das Gute, das Gott uns getan hat, geschenkt hat. Denn glaub mir, Gott ist mit dir und mit mir noch nicht fertig. Er hat noch viel vor. Und ich verspreche dir, diesmal ist es wirklich ein Versprechen. Der Tag wird kommen, an dem wir gemeinsam erleben werden, wie Gott alle Krankheiten wirklich heilen wird. Ein für alle Mal. Der Tag wird kommen, an dem wir mit eigenen Augen sehen werden, alle Gründe sehen werden, wofür wir Gott loben und danken und preisen können. Deshalb fang an. Fang schon an, ihn jetzt zu danken und zu preisen. Und Stück für Stück wird die Unzufriedenheit fliehen. Denn Preisen ist das Heilmittel gegen Unzufriedenheit. Also, preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich möchte mit uns beten.